Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Was wird aus dem US-Auftritt der Videoplattform TikTok und ihren angeblich 100 Millionen Nutzern dort? Präsident Trump will ja den Verkauf erzwingen, durch ein Verbot für US-Bürger mit der chinesischen TikTok-Mutterfirma Geschäfte zu machen. Nun ist die Frage, wer kauft? Außer Microsoft hat jetzt auch der Software-Riese Oracle Interesse angemeldet. Aber was macht eigentlich die Konkurrenz? Facebook und damit auch Instagram, das ja dazugehört. Ganz einfach, kopieren. Genau wie TikTok kann man mit der Zusatzfunktion Reels auf Instagram jetzt Videos mit Musik unterlegen und posten. Komisch ist nur, Reels kommt nicht so richtig an bei den Nutzern. Viele wissen auch noch gar nichts darüber und das wollen wir jetzt ändern. Und zwar mit Markus Bösch, Experte für soziale Netzwerke und alles Neue im Web. Hallo.
Einen schönen guten Tag.
Ja, ich habe Reels mir jetzt auch zum ersten Mal runtergeladen oder es zum ersten Mal bemerkt, als ich die Instagram-App aktualisiert habe. Was ist denn das eigentlich für ein Programm?
Reels ist eine ziemlich schlechte Kopie von manchen Funktionalitäten, die TikTok beinhaltet. Instagram möchte jetzt mit draufspringen und auch, wie sie selbst schreiben, 15-sekündige Multi-Clip-Aufnahmen ermöglichen. Das heißt, die Stories haben 2016 ja diese Stories, diese 15-sekündigen Slides mit dazu gebracht und jetzt soll das Ganze noch ein bisschen kleinteiliger werden, weil TikTok bei der Zielgruppe, der sehr jungen Zielgruppe, eben super erfolgreich ist.
Mhm. Aber der Unterschied ist dann, 15 Sekunden sind ja keine Minute wie bei TikTok, also das ist deutlich abgespeckt.
Das ist richtig, wobei man bei TikTok ja entscheiden kann, ob man 15- oder 60-sekündige TikToks produziert.
Aha. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, es ist eine schlechte Kopie. Warum?
Nun ja, es sieht so aus, als ob in aller Eile mal wieder etwas Erfolgreiches kopiert und mit in die eigene App reingebastelt werden sollte. Leider hat das nicht so richtig gut hingehauen. Wenn man sich die Stories-Funktionalität anguckt, die inzwischen ja ganz, ganz viele Leute nutzen bei Instagram, dann war das, als man das von Snapchat quasi geklaut hat, in Anführungsstrichen, eine Erleichterung, weil es sehr einfach zu bedienen war und sich recht smart in die App einfügte. Bei Reels ist das komplett anders, denn letztlich ist all das, was TikTok ausmacht, nämlich diese sehr tolle For You-Page, wo ich überhaupt niemandem folgen muss, sondern algorithmusgetriebene Empfehlungen kriege, die ist in der Form überhaupt nicht vorhanden, obwohl Facebook und damit ja auch Instagram letztlich durch die Nutzung dieser Dienste seit Jahren ja von Nutzerinnen und Nutzern sehr viele Daten eigentlich hat, was nicht nur Tech-Experten wie Benedict Evans irritiert, dass man das nicht macht. Und abgesehen davon ist die Funktionalität auch gar nicht so umfassend und vor allem noch total versteckt in dieser Instagram-App. Man muss Reels überhaupt erstmal finden, bis man es überhaupt benutzen kann.
Da taucht natürlich gleich die große Frage auf, warum? Wieso machen die das nicht besser?
Das ist eine interessante Frage. Vielleicht liegt es einfach daran, dass man jetzt ganz schnell reagieren wollte. Der Kontext ist ja einfach, dass US-Präsident Trump TikTok in den USA verbieten möchte. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wenn sich kein Käufer in den USA findet, Microsoft, Oracle und Twitter sind ja offensichtlich im Rennen, wer sind dann die Konkurrenz-Apps? Und da möchte Facebook bzw. Instagram natürlich ein ordentliches Stück abhaben vom Kuchen, denn Mark Zuckerberg hat diese App schon ganz lange auf seiner Liste. Er hat 2016 ganz offensichtlich längere Zeit versucht, damals unter dem Namen Musical.ly ja noch TikTok zu kaufen, was nicht hingehauen hat. Mhm. Und letztlich ist das jetzt so eine Art Verteidigungsstrategie, wie das Römische Imperium. Es kommen neue Feinde dazu und die will man natürlich schlagen, indem man sie vereinnahmt.
Na, so wird das natürlich dann aber erstmal nicht gelingen. Also ist zu erwarten, dass es nachgebessert wird. Allerdings in Europa und in anderen Teilen der Welt ist ja TikTok weiterhin aktiv. Und wenn da immer gewarnt wird, China komme so an die Daten der Nutzer, also auch die Argumentation von Trump, dann sagen andere wiederum, ja auch bei Instagram werden ja Daten abgeschöpft. Kann man das miteinander vergleichen?
Ja, absolut. Letztlich greifen all diese sozialen Netzwerke und die allermeisten Apps nun mal auf Nutzerinnen und Nutzerdaten zu und greifen diese ab und verwenden diese. Denn zuvörderst sind diese Apps ja erstmal, so scheint es, kostenlos, aber bezahlt wird im Gegenzug natürlich mit einer ganzen Menge Daten. Und jetzt wird darauf rumgeritten, dass TikTok ja aus China kommt und jetzt sagt ByteDance, die Firma, die TikTok und das chinesische Pendant Douyin hat, die sagen, ja, okay, aber die Daten werden ja gar nicht in China gelagert und außerdem machen alle anderen sozialen Netzwerke Ähnliches. Und letztlich zusammengefasst kann man sagen, ja, das stimmt. Und jetzt ist halt die Frage, finde ich es schlimmer, dass die NSA auf meine Daten zugreift oder finde ich es schlimmer, dass die dann irgendwann vielleicht dann doch in China landen?
Oder man entscheidet sich komplett dagegen. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Warum Instagrams Programm Reels noch so dürftig daherkommt und ob es wirklich zur Konkurrenz und in einigen Ländern zum Nachfolger von TikTok werden kann, darüber habe ich mit Markus Bösch gesprochen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Christoph Schlingensief war ein Visionär, ein Verrückter, ein streitbarer Provokateur, der immer wieder aneckte und das auch so wollte. Vor 10 Jahren starb er viel zu früh an Krebs, 2 Monate vor seinem 50. Geburtstag. Und nun kommt der Dokumentarfilm Schlingensief in das Schweigen hineinschreien von Bettina Böhler ins Kino. Kann er das Erbe lebendig halten? Unser Kritiker Tobi Müller ist sich da nicht so sicher.
Mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Und ich will den jetzt nicht unbedingt schon treffen. Also ich habe im Moment keine Lust, meine Verwandten schon wiederzusehen. Das ist schön, ich freue mich auch, wenn ich ihn mal wieder sehe, aber ehrlich gesagt, nee.
In den letzten Jahren von Christoph Schlingensiefs Leben rückte die Krankheit oft in die Mitte seiner Kunst. Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir bei der Ruhrtriennale 2008, der Zwischenstand der Dinge in Berlin, Mea Culpa 2009 im Wiener Burgtheater. Die Krebstrilogie kämpfte mit den letzten Dingen. Und machte auch vor dem Privaten nicht Halt, etwa der Mutter.
Nächste Sprachnachricht, empfangen gestern um 18.13 Uhr.
Hallo Christoph, du tust mich aber auf die Folter spannen. Du hattest mir doch fest versprochen, dich anzurufen. Kind.
Wer Teile der Krebstrilogie gesehen hat, vergisst das nie mehr. Alle Regeln der Theaterkritik wurden hinfällig. Jetzt ist es schon wieder 10 Jahre her, als Christoph Schlingensief dem Krebs erlag. Viele sagen, er fehle. Aber warum? Vielleicht hilft das Kino. Der Dokumentarfilm von Bettina Böhler kommt nun zum 10. Todestag in die Säle. Schlingensief in das Schweigen hineinschreien. Das Schweigen bezeichnet das Verdrängte, die Scham oder beides. Die Scham über die Nachgeschichte des Nationalsozialismus zum Beispiel, ohne die Schlingensiefs erste Schaffensperiode nicht zu verstehen ist.
Mich interessiert das Dritte Reich, genauso wie jeder Größenwahn von Menschen, etwas zu vertreiben, Leute anzustecken, dabei Verbrechen zu begehen und nachher tritt die Katastrophe ein und die Ereignisse fließen. Wenn man nämlich nicht mehr kontrollieren kann, wenn man einfach nicht mehr weiß, wie man das jetzt noch irgendwo hinkriegt, dann ist es für mich sinnvoll und deshalb fasziniert mich das als Vorlage, weil ich es nicht begreife.
Das Nichtbegreifen ist ein kräftiger Impuls, Kunst zu produzieren. Aber bei einem Dokumentarfilm, der auch eine Rolle in der Weitergabe spielt, wäre es wichtig, es könnten mehr Leute mehr verstehen, auch Jüngere und Nichtdeutsche zum Beispiel. Bettina Böhler, die in den 90er Jahren für Schlingensief 2 Filme schnitt, montiert eine 2 Stunden lange Archivstrecke ohne neue Interviews. Und weil er auf aktuelle Interviews verzichtet, fehlt auch die Frage, wie sein Werk heute einzuschätzen ist. Seine Themen wie Inklusion von Menschen mit Behinderung, Rassismus und Antisemitismus sind seit seinem Tod zu kunstübergreifenden Debatten gewachsen. Doch der Film interessiert sich nicht dafür. Es ist dennoch wunderbar, Schlingensief zuzuhören. Was ihn, der 1993 vom Film zum Theater wechselte, an der Bühne interessierte.
Ich sehe eine große Chance im Theater, dass es in der Lage ist, Dinge zusammenzubringen und Gedanken zu denken, die man draußen auf der Rolltreppe im Kaufhof schon lange nicht mehr denken darf, weil man dann festgenommen wird. Auf der Bühne darf ich das.
Doch Kunstfreiheit heißt heute, 10 Jahre nach seinem Tod, etwas anderes. In den hitzigen Debatten unserer Tage geht es darum, ob Kunst mehrdeutig und somit allenfalls verbal verletzen darf. Oder ob sie ein Safe Space sein soll, ein Schutzraum für Marginalisierte. Es wäre spannend, Schlingensief auch im Licht gegenwärtiger Debatten zu sehen. Im folgenden Ausschnitt ist zu hören, dass Schlingensief beides gemacht hat. Sichere Räume für Ausgegrenzte geschaffen, aber innerhalb dieser Grenzen hart inszeniert. Hier spielt Schlingensief mit seinem behinderten Schauspieler Achim von Paczensky in Freak Stars 3000.
Wer beschäftigt dich?
Der ASB.
Der ASB? Mhm. Wer ist der ASB?
Mit Arbeiter-Samariter-Bund.
Arbeiter-Samariter-Bund will, dass du jeden Tag 60.000 Hühner schlachtest. Der Arbeiter-Samariter-Bund?
Ja!
Gestehen Sie!
Ja.
Der Arbeiter-Samariter-Bund will, dass Sie Hühner schlachten.
Ja.
Und Sie werden aber hier bei uns missbraucht. Ist das richtig?
Nein.
Doch, die Leute sagen doch, dass Sie hier missbraucht werden.
Erzählt mir
hier das. Werden Sie missbraucht, sagen die Leute. Sag's doch den Leuten, sag's doch den Leuten.
Ja, da komm
ich steht doch in der ganzen Post drin.
Na, die möchte ich mal sehen.
Ja eben, die wollen wir noch mal sehen.
Ein grenzwertiges Spiel, sicher. Am Ende des Clips küsste Achim von Paczensky. Und als der Schauspieler und Freund starb, hielt Schlingensief die Trauerrede, 8 Monate, bevor er selbst verstummte.
Ich habe ganz schlechte Nachrichten. Aber ich will noch nicht zu viel verraten.
Wie lange habe ich noch?
Am Schluss wurde Schlingensief von allen geliebt, selbst von ehemals scharfen Kritikern. Auch Bettina Böhlers Dokumentarfilm blendet die meisten Widersprüche aus. Doch eine Begegnung mit Christoph Schlingensief war noch nie eine Kuschelparty, sondern immer ein Vollkontakttraining in den schützenden Räumen der Kunst.
Warum der Schlingensief-Kinofilm nach Ansicht von Tobi Müller Potenzial verschenkt.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Wie geht's denn eigentlich dem Aralsee?
Ach, der hat viel durchgemacht die letzten 60 Jahre und sich immer mehr zurückgezogen.
Schlimm.
Irgendwann hat er sich komplett vom Acker gemacht.
Schlamm.
Genau, Müritz.
Das macht doch kein anständiger See.
Ach, Garda, wir natürlich nicht, aber er hat sogar 2 kleine Seen zurückgelassen.
Nein.
Einen großen und einen kleinen Aral.
Wer kümmert sich um die beiden?
Um den großen keiner, der wird auch immer giftiger, der ist verloren.
Dumm.
Und der kleine?
Der wird bekuttert.
Damm.
Genau, der hat einen Damm bekommen und viele Fische, der fließt fast über vor Lebensfreude.
Trotzdem. Schrecklich.
Ja, die seligen Zeiten sind vorbei.
Am 21. Juli. Was war am 21. Juli? Das ist doch der Tag nach dem Attentat auf Adolf Hitler.
Ja?
Ich meine, ich... 4 Tage zuvor endete meine Schulzeit.
Hast du dir die Mondlandung angeschaut?
Nein.
Warum nicht?
Wir protestierten gegen die Springerpresse und dagegen, dass sie nichts über die Arbeiterklasse berichtete. Und die Opposition gegen den Schah im Iran.
Der Mond ist jetzt ein Ami.
Sehen Sie, das war die Bild-Zeitung. Das schauten wir uns nicht an.
Wolltet ihr einen deutschen Mond?
Ich meine Mondland. Mondland plus Abendland?
Nee, gar keinen Mond. Bob Dylan und Martini.
Prost.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Longlist für den Deutschen Buchpreis ist veröffentlicht. Literaturexperten haben aus mehr als 200 Einsendungen die aus ihrer Sicht 20 besten Bücher des Jahres ausgewählt. Wiebke Poromka.
Die Longlist des Deutschen Buchpreises 2020 bildet die verschiedenen Spielarten und Möglichkeiten gegenwärtigen Erzählens ab. Bekannte Namen wie Thomas Hettje stehen neben Geheimtipps wie Christine Wunicke oder Jens Wonneberger. Politische Romane hat die Jury ebenso nominiert wie Romane, die in der Lust am Erzählen schwelgen. Eine Liste, die überzeugt und erfreut.
Am 15. September wird die Liste auf 6 Titel, die sogenannte Shortlist, verkürzt. Der Sieger wird am Vorabend der Frankfurter Buchmesse am 12. Oktober verkündet. Er erhält 2.500 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2.500 Euro. Nach rund 2,5 Jahren Umbau eröffnet im Jüdischen Museum Berlin am kommenden Sonntag eine neue Dauerausstellung. Laut Museumsdirektorin Hetti Berg reagiert die nicht nur auf die veränderten Sehgewohnheiten, sondern auch auf Erwartungen der Besucher sowie den neuen Forschungsstand. Außerdem werden mehr Originalexponate aus der Sammlung gezeigt. Die bisherige Schau hatte von der Eröffnung des Museums 2001 bis 2017 mehr als 11 Millionen Besucher. Die Berliner Charité-Führung hat sich von einer Empfehlung 2 ihrer Institute distanziert, die volle Konzert- und Opernhäuser mit ausreichender Lüftung und Masken für verantwortbar erklärten. Der Vorstand der Klinik schrieb auf Twitter, das Papier sei nicht abgestimmt und gebe nicht die Position der Geschäftsführung wieder. Der Entwurf berücksichtige auch nicht die aktuelle Dynamik des Infektionsgeschehens und die damit verbundenen Risiken. Kulturstaatsministerin Monika Grütters dagegen betrachtet die Charité-Studie wohlwollender.
Dieser Vorschlag ist ja jetzt sehr weitreichend. Der sagt, dass man wie vor Corona-Zeiten jeden Stuhl besetzen kann. Im Übrigen in Flugzeugen wird das ja auch inzwischen praktiziert. Und ich denke mal, dass das uns zumindest ermutigt, über etwas lockerere andere Varianten nachzudenken. Aber zwischen vielen Extremen werden wir uns den Weg suchen müssen. Und ich bin dankbar, wenn wir dazu einen gesunden Pragmatismus finden.
Ein internationales Team von Meeresforschern hat in der Tiefsee vor den Galapagos-Inseln 30 neue Tierarten entdeckt. Darunter sind nach Angaben des Galapagos-Nationalparks 14 Korallen, ein Seestern, 11 Schwämme und 4 bisher unbekannte Krustentiere. Die Galapagos-Inseln sind ein isoliert im Pazifik gelegenes Archipel und beherbergen weltweit die größte Zahl an endemischen Arten, also Arten, die nur dort vorkommen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Armeniens Hauptstadt Jerewan ist älter als Rom. Nur, dass das kaum erkennbar ist. Zu viel Antikes wurde hier zerstört, allzu viel Modernes gebaut, dann wieder eingerissen und neu aufgebaut. Die Stadt ist eine schwerende Wunde, so heißt es in dem neuen Graphic Novel Marode Substanzgenosse, über das ich mit Georg Schöllhammer sprechen will, Architekturexperte und Kurator einer Ausstellung über Baukultur in Armenien. Ich grüße Sie.
Grüß Sie aus dem Homeoffice.
Ja, Herr Schöllhammer, Marode Substanzgenosse, das ist ein grell gezeichneter Comic über zwei Architekten, Mr. Beton und sein Sohn Frunz, die Jerewan im Stil des Brutalismus umgestalten und damit die Bürger gegen sich aufbringen. Wie finden Sie denn diese Geschichte? Steckt da viel Wahrheit drin?
In der Geschichte steckt viel Wahrheit, traurige historische Wahrheit und traurige aktuelle Wahrheit und natürlich auch ein Stück Selbstermächtigung der Armenier. Das ist eine Geschichte, die hat ihren Grund in einer eigentlich sehr, sehr langen Geschichte. Armenien war ja 800 Jahre lang kein Staat und trotzdem ein Volk, das sich als diasporisches Volk verstanden hat, hat dann kurz 1919 in den Revolutionsjahren einen Staat bekommen, der den S20 an die Sowjetunion wieder abgeben musste. Die ganze Diaspora, die noch gerade von den Türken in dem furchtbaren Genozid von 1415 massakriert worden war, ist in diesen Staat geströmt und die Stadt Jerewan und der Plan für die neue Stadt waren sozusagen ganz zentral in dieser Sehnsucht. Und diese neue Stadt ist dann auch gebaut worden gegen den Widerstand der Revolutionsbrigaden, die dann 1922 kamen und die konstruktivistische Architektur einführen wollten.
Und damit ist dann praktisch die Stadt platt gemacht worden, die Altstadt?
Nein, das kann man nicht so sagen. Die Armenier hatten eine nationalromantische Idee. Sie kennen vielleicht, wenn Sie mal irgendwo in Kunstgeschichte, Bücher oder Reiseführer geschaut haben, diese wunderbaren armenischen Kirchen aus dem 10. und 11. Jahrhundert mit ihren antiken Traditionen. Und darauf haben sich die Armenier immer bezogen. Und der Architekt dieses Stadtplans hat das in sozusagen Form gegossen, in eine neoklassizistische Form gegossen. Und die Revolutionsbrigaden wollten das nicht. Die wollten sozusagen die moderne, kosmopolitische, sowjetische Stadt. Die armenischen Konstruktivisten haben immer noch versucht zu vermitteln, haben gesagt, ja, das ist das neue Armenien, das Soziale, das Utopische nach vorne, Offene, aber es muss gebunden sein an die lokalen Traditionen. Die Stadt ist dann gebaut worden und der Planer war auch bis 32 Architekt dieser Stadt und hat immer diesen Kampf geführt zwischen die Modernisten, die konstruktivistischen Modernisten und die nationale Sehnsucht der Armenier, sich da sozusagen mit historischen Modellen wieder zu verwirklichen. Mhm. Und hat ihm was geholfen, was diese Stadt auch heute noch so wunderschön macht. Es ist der Tuffstein der Umgebung. Es ist eine Stadt in mauven, rosaroten Tuffstein getaucht. Es ist eine ungeheuer lyrische und elegische Stadt. Mhm. Und sie ist in diesem Comic natürlich so gezeichnet, wie die jüngste Gegenwart sie geschlagen hat. Und die jüngste Gegenwart hat sie wirklich mächtig geschlagen, muss man sagen. Armenien ist eines der ärmsten Länder Europas und es ist nach wie vor ein Projektionsfeld für die Diaspora geblieben, vor allem für die US-amerikanische. Und die hat sich jetzt mit Investorengeldern in die Stadt nach dem ursprünglichen Plan von 1918 eine riesige Schneise gehauen. Und in dieser Schneise ist das alte Jerewan zum Opfer gefallen. Und diese Schneise ist internationale Investorenarchitektur, die gentrifiziert, die verdrängt, die überdimensioniert ist, die nur für eigentlich für finanzökonomische Nutzung gedacht ist, an der viel Spekulation und viel Korruption rundgegangen ist. Und das ist das Thema dieses wunderbaren Comics.
Mhm. Sie sagen schon wunderbar, vielleicht noch zur Geschichte selber in dem Comic. Die Hauptperson Frunz führt da also eine Gruppe Studenten durch Jerewan. Er kommt als Architekt und als Mensch nicht gut weg, ebenso wenig sein Vater. Die beiden wirken abgehoben, sie wirken rücksichtslos. Deckt sich das eben mit dieser Entwicklung, mit dieser, die Sie eben beschrieben haben?
Das deckt sich durchaus mit dieser Entwicklung, denn in diesem fragilen Stadtkörper, der wirklich ein wunderschöner ist, also ich kann nur empfehlen, jedem nach Armenien zu fahren, wenn es wieder geht und wenn wir nicht diese dramatischen, wenn wir das endlich überwunden haben, was uns alle quält.
Corona.
Mhm. Ja, natürlich muss man ja auch sagen, ich sitze ja auch mit schlechter Verbindung hier, ich hoffe, Sie hören mich gut.
Ja, können wir.
Mhm. Dann ist das alles in Ordnung. Ja, und dann kamen die, nach dem Krieg kamen auch die Russen wieder und haben dort mitten in diesen Stadtkörper, in dieses historische Gemälde, fast wie mit Bomben infiltrierte, ihre Repräsentationsbauten gebaut. Das Lenin-Museum, den Pionierspalast, das große Hotel und so weiter. Und die wurden immer als koloniale Gesten empfunden, diese Bauten. Ja? Ja. Aber es gab auch dagegen immer eine lokale Architektenschaft, die verstand, dagegen anzukämpfen und armenisch modern zu bauen. Das war ein Konflikt, der war immer da und der war tief in der Gesellschaft verwurzelt. Und der Richter des ersten Jerewan ist nach wie vor ein Nationalheld und die Russifizierung wurde nicht gern gesehen. An den Rändern der Stadt entstanden riesige Satellitenstädte, man kennt das, Trabantenstädte, ja. Mikrorajons, die man dort despektierlich Bangladesch genannt hat. Mhm. Und nachdem Armenien 1991 wieder unabhängig wurde, war es gänzlich verarmt. Und als ich es ein bisschen wieder aufrichten konnte, auch in einer schwierigen Situation nach dem Krieg mit Aserbaidschan, begann diese Investition nur ein bisschen zu greifen. Und der Stadtabriss auch der modernen Bauten da jener Architekten, die sich sozusagen für die lokale Moderne eingesetzt hatten.
Ja,
da war ein Bau ganz wichtig, zwei Bauten ganz wichtig. Das eine ist ein brutalistisches Kino aus 1960, einer der großartigsten Bauten der sowjetischen Moderne jener Jahre. Das sollte abgerissen werden. Und da hat sich eine junge von vielen Civil Society, von Aktivistinnen, popkulturell, hat sich ein Widerstand gebildet, sind auf die Straße gegangen, um dieses Haus zu retten. Und daraus hat sich wirklich Widerstand gegen einen autoritären Staat entwickelt, der korrupt war. Und aus diesem Straßenwiderstand um ein Haus entstand dann eine wirkliche Revolution, die auch die Regierung zum Fall brachte.
Jetzt haben wir praktisch fast die gesamte Stadtgeschichte schon abgebildet. Ich möchte ganz kurz nochmal auf den Comic-Autor kommen. Das ist der armenische Autor Viken Beberian, der im Nachwort ja beklagt, wie Städte eben durch Kriege, aber auch durch die Planer und die Architekten eben zerstört werden, nicht nur Jerewan. Würden Sie sagen, das ist ein politischer Comic? Will der Einfluss nehmen?
Das ist ein politischer Comic auf eine sehr, sehr spezifische Weise. Er nimmt sich ja auch viel sozusagen aus den Widerstandsbewegungen der 70er Jahre mit. Er weiß etwas vom situationistischen Umherstreiten durch die Stadt. Und er ist ganz, ganz hart politisch, indem er nicht will, dass die Stadt so ökonomisiert wird und politisch so überzeichnet wird, wie sie im Moment wird. Mhm. Er kämpft auch positiv um Architektur, dieser Comic. Was mir an ihm ganz besonders gefällt, ist diese legere, manchmal fast ins Kindliche abgleitende grafische Sprache des Comics, auch dass er insistierend fast wie eine Art psychogrammatische Aufarbeitung, wie ein Traum, wie ein Albtraum an denselben Motiven sich abarbeitet. Ist auch ein vatermordender Comic, Gott sei Dank, und ist ein Comic, der dort wieder öffnen will. Und das ist ein Land, in dem sehr, sehr viel Potenzial ist.
Zeichnungen sind vom Franzosen Jan Kebi. Wie gesagt, der Autor selber kommt aus Armenien selbst. Und das war ja eine spannende Einordnung dieses neuen grotesken Comics über die Abrisswut der Stadtverwaltung von Jerewan von Georg Schöllhammer, Architekturkurator. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen und man kann das auch alles sehen in Ausstellungen, die das Goethe-Institut gerade durch die Sowjetunion, die Post-Sowjetunion reisen.
Guter Hinweis.
Dankeschön.
Noch. Dankeschön. Genau, und den Comic selber kann man bei Editionen Moderne bekommen, kostet 39 Euro.
Kann man sehr empfehlen.
Gestalten. Architektur und Design.
Deutschland ist ja nicht für die Hitze gebaut und ausgelegt. Das merkt man immer wieder an den fehlenden oder ausfallenden Klimaanlagen. Aber auch die Architektur muss ja irgendwie gekühlt werden. Gerade die Bürohausarchitektur. Große Glasfassaden sind ja das Übliche mittlerweile. Am Berliner Hauptbahnhof ist da ein neues Bürogebäude fertig geworden, das erstmal ästhetisch ja aufregend ist, über das ich mit unserem Gestaltenkolumnisten Nikolaus Bernau sprechen möchte. Hallo Nikolaus.
Hallo.
Ja, das ist ein Glaswürfel mit scharfkantigen Brüchen in der Fassade. Schön würde ich das nicht nennen, so im Vorbeifahren. Ich habe mich aber oft gefragt, was steckt hinter diesem Design?
Naja, schön ist jetzt die Frage des Positionen, aber es ist dort auf jeden Fall mal sehr aufregend. Mhm. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Grund für dieses Design. Und hier geht es ja auch wirklich um das Design und um die Details. Einfach deswegen, weil der Hauptbahnhof in Berlin ja umstellt worden ist mit einer also absolut bemerkenswerten Ansammlung von architektonischen Furchtbarkeiten und Belanglosigkeiten. Also im besten Fall ist es belanglos.
Stundenhotels.
Und wenn es Stundenhotels wären, wäre es schon mal okay. Aber sie sind auf jeden Fall im Stundentakt entworfen worden. Und das ist bei diesem Gebäude des Kopenhagener Büros, Entschuldigung, vielmals 3XN, ganz klar nicht der Fall. Die haben sich sehr viel Zeit gelassen. Es hat übrigens auch endlos lang gedauert, bis es gebaut werden konnte. Der Wettbewerb war 2009. Dann ist das natürlich voll in die Wirtschaftskrise reingekommen. Dann gab es die üblichen Probleme mit den Berliner Bauverwaltungen. Und das Heiße ist, das ist eine große blaue Kiste. Quadratisch praktisch, wenn man so will, und zwar in allen vier Ansichten und auch von oben, also auch vom Grundriss her. Mhm. Das ist vom Städtebauplan von Gergermark und Partner so vorgesehen, dass dort ein solches Gebäude entstehen soll, mit einer Glasfassade davor gehängt, vor das eigentliche Gebäude. Das ist totaler Standard. Das machen wir im Grunde genommen in der Architektur seit 1950 etwa. Dass man eine Glasfassade davor hängt, um dadurch den klimatologischen Effekt von Aufheizung möglichst zu reduzieren. Mhm. Das Spannende bei diesem Gebäude ist, dass es aufgeschlitzt wurde regelrecht und dass Teile der Fassade nach innen geklappt wurden, also an die eigentliche Innenhaut des Gebäudes, sodass die irrwitzigsten Spiegeleffekte entstehen. Und das ist genau der Effekt, der dort erzielt werden soll. Es dreht sich darum, dort einen Marker zu setzen, ein Werbeprodukt eben in dieser banalen Umgebung.
Das ist offensichtlich gelungen. Nur wie schafft man es denn eigentlich mit diesem Material Glas, das ja doch eher starr ist, so eine Spiegelfläche, solche Pyramiden da quasi entstehen zu lassen?
Das ist der witzigste Effekt. Man hat irgendwie das Gefühl, dass eigentlich die Fassade nach außen vorklappt. Und das entsteht im Wesentlichen durch Selbstspiegelung. Das sind eben die großen Einschnitte. Es sind rechtwinklige Dreiecke, die nach innen an die Fassade, an die eigentliche Innenhaut des Gebäudes geklappt wurden und dadurch ständig sich selbst widerspiegeln. Und einerseits sieht man da natürlich irgendwie so ein kleines Fragment mal Kanzleramt oder ein kleines Fragment Hauptbahnhof oder sogar mal irgendwie ein Zug, der so durch diese Bilder, die sich dort überlagern, durchrauschen. Aber alleine durch das Wechseln der eigenen Position entstehen immer neue Spiegelreflexe. Und man muss wirklich ganz nah vor dem Haus stehen, um zu sehen, nein, die verbergen einfach einen langen Balkon, der auf allen vier Seiten auf unterschiedlichen Höhen untergebracht ist, bei dem man eben die Leute von drinnen rausgehen können. Und sie verbergen auch diese großen Glaswände, diese blauen Glaswände, eine ganz raffinierte Konstruktion, die davor gehängt wurde vor den eigentlichen ganz simplen Betonkubus, um eben die Luft von unten nach oben durchzuleiten, sodass das ganze Gebäude gekühlt werden kann. Das ist eine sehr interessante Konstruktion einerseits, eben bis in so kleine Details hinein, wie werden die Glasscheiben unten aufgehängt. Das ist ganz toll. Man kann nämlich direkt an die Fassade rantreten und sieht dann auch mal, wie wird denn sowas konstruiert. Mal sehen, wie das den ersten Fußballeinschlag überlebt. Aber das ist eine andere Frage. Aber das Spannende ist eben wirklich, man hat dort bis ins kleine Detail probiert, etwas ganz Neues zu machen, ganz neu für Berlin. Man muss auch ganz klar sagen, in Hongkong oder in New York wäre das überhaupt nichts Besonderes.
Aber wir sind eben in Berlin und da spricht ja einige Begeisterung aus dieser Beschreibung. Es sind dänische Architekten, die diesen Neubau geplant haben. Ansonsten ist die Umgebung ja, wie gesagt, eine architektonische Wüste. Also ja, haben sich die Dänen hier einfach mit besserem Wissen durchgesetzt?
Also sie haben sich auf jeden Fall mit mehr Mut durchgesetzt. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. In Berlin ist ja so wirklich seit den 1990er Jahren die Doktrin gewesen, Leute, seid vorsichtig, passt euch ein, unterwerft euch und so weiter. Das war an dieser Stelle, hätte das auch entstehen können. Ja, da hätte einfach auch so eine quadratisch praktische Kiste entstehen können mit schmalen Schlitzfenstern. Und die Dänen haben wirklich einen Gegenpol gesetzt, haben gesagt, wenn wir schon werben müssen, dann werben wir richtig, dann machen wir Show-Architektur. Es ist Show-Architektur. Aber die regt uns dann doch zumindest so weit auf, dass wir beide total unterschiedlicher Meinung darüber sein können. Mhm. Im Gegensatz zu allen anderen Gebäuden bei dieser ganzen Umgebung.
Vielleicht schaue ich mir jetzt noch mal genauer an. Der Glaswürfel mit der revolutionären Fassade am Berliner Hauptbahnhof. Und die Hintergründe waren das von Nikolaus Berner. Herzlichen Dank.